Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 12. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Samstag, den 24. Januar um 20 Uhr in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und wie immer möchte ich euch ein paar wissenswerte Dinge rund um dieses Konzert erzählen. Dieses Konzert wird in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes. Viele von euch wissen es bereits, einmal in der Saison geben die Nürnberger Symphoniker ein Konzert, in dem die riesige Orgel der Meistersingerhalle einbezogen wird. Und das 12. Symphonische Konzert ist genau dieses. Das Programm ist phänomenal und die Solistin ist ein echter Star der Orgelszene. Und weit darüber hinaus. Und aus genau diesen Gründen ist dieses Konzert auch schon seit Beginn der Saison ausverkauft. Was bei gut 2000 Sitzplätzen in der Meistersingerhalle schon beachtlich ist. Wir starten mit dem ersten Stück des Konzertes, noch ohne Orgel. Es ist Le Songe de Cléopâtre der französischen Komponistin Mélanie Bonny. Mélanie Bonny lebte von 1858 bis 1937 und war eine Zeitgenossin von Debussy, Fauré und Saint-Saëns. Sie war hochbegabt, wurde schon früh am Pariser Konservatorium aufgenommen und von César Franck gefördert. Dennoch war ihre Laufbahn von großen äußeren Einschränkungen geprägt. Von ihren Eltern wurde sie künstlerisch nicht gefördert. Sie nahmen sie sogar mitten im Studium vom Konservatorium, damit sie einen viel älteren, verwitweten Mann heiratete. Vor allem aber war ihr Schaffen davon beeinträchtigt, dass sie schlichtweg eine Frau war. Denn die wurden in der Musik damals einfach nicht ernst genommen. Um überhaupt veröffentlicht zu werden, entschied sie sich, viele Werke unter dem Namen Mel Bonny herauszugeben. Dieser geschlechtsneutrale Name sorgte dafür, dass ihre Musik zunächst gehört wurde, ohne sofort beurteilt zu werden. Erst später wurde vielen bewusst, dass sich hinter Mel eine Komponistin verbarg. Und man war damals überrascht, dass solch hervorragende Kompositionen von einer Frau stammten. Le Songe de Cléopâtre, also der Traum der Kleopatra, ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Bonnys Fähigkeit, musikalische Bilder zu schaffen. Es handelt sich nicht um Programmmusik im engen Sinne, sondern um ein atmosphärisches Klanggemälde. Bonny lädt uns ein, in eine Traumwelt einzutreten, in eine Mischung aus Fantasie, Macht, Sinnlichkeit und innerer Unruhe. Die Figur der Kleopatra faszinierte Künstlerinnen und Künstler um 1900 ganz besonders. Sie galt als Symbol für Stärke, Verführung, Intelligenz und Tragik. Wichtig ist dabei, die Musik versucht nicht historisch ägyptisch zu klingen. Stattdessen hören wir das, was man im Frankreich der Jahrhundertwende als exotisch empfand. Fremdartige Skalen, schwebende Harmonien, dunkle Farben. Typisch für die französische Musik der Zeit ist außerdem die große Bedeutung der Klangfarbe. Es geht weniger um virtuos zur Schau gestellte Technik als um Atmosphäre, um Andeutung, um das Unausgesprochene. In dieser Hinsicht wirkt das Stück erstaunlich modern. Viele empfinden es beim ersten Hören fast wie Filmmusik, obwohl es lange vor dem Kino entstand. Mit Le Songe de Cléopâtre begegnen wir nicht nur einer faszinierenden historischen Figur, sondern auch einer Komponistin, deren Stimme heute endlich wieder gehört wird. Im weiteren Verlauf des Konzertes hören wir dann zwei spektakuläre Orgelsinfonien, die von Joseph Jongen und die von Camille Saint-Saëns. Doch lasst mich zunächst auf unsere Solistin eingehen, denn die ist mindestens ebenso spektakulär. Wir haben nämlich Anna Lapwood zu Gast. Für mich persönlich ist das ein echter kleiner Fangirl-Moment, denn ich folge ihr auf Instagram schon recht lange und bin total begeistert. Für mich ist sie eine der spannendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Anna Lapwood ist eine britische Organistin, Chorleiterin und Moderatorin. Sie ist gerade mal 30 Jahre alt und blickt jetzt schon auf eine beachtliche Karriere zurück. Sie studierte am Magdalen College in Oxford und erhielt dort als erste Frau in der Geschichte des über 500 Jahre alten Colleges ein Orgelstipendium. Mit nur 21 Jahren wurde sie bereits Director of Music am Pembroke College in Cambridge. Sie war damit die jüngste Person jemals in dieser Position an einem Oxbridge College. Seit 2025 ist sie die offizielle Organistin der Royal Albert Hall in London. Sie konzertiert weltweit und moderiert zudem für den BBC Veranstaltungen und Radiosendungen. Musikvermittlung liegt ihr dabei besonders am Herzen. Sie möchte junge Menschen für Musik im Allgemeinen und für Orgelmusik im Besonderen begeistern. Und das gelingt ihr mit großem Erfolg. Ihre Social-Media-Kanäle bei Instagram oder TikTok haben jeweils über 1 Million Follower und sie unterhält ihre Fans auf diesen Plattformen mit unterschiedlichstem Content. Sie nimmt uns mit zu verschiedenen Konzertorten, erklärt die Instrumente mit ihren Eigenheiten, teilt Videos von Konzertmomenten oder auch mal Mitternachtsproben, lässt uns aber auch mal daran teilhaben, wenn sie sich neue Schuhe gekauft hat. Musikalisch ist sie breit aufgestellt. Sie begeistert mit klassischen Orgelkonzerten ebenso wie mit Filmmusik und hat auch schon Pop- oder sogar Techno-Musiker begleitet. Ihre Bekanntheit nutzt sie auch, um jungen Mädchen und Frauen Mut zu machen, auch Orgel zu spielen. Denn der Frauenanteil auf diesem Instrument ist äußerst gering. Hierfür veranstaltet sie unter anderem regelmäßig die Cambridge Organ Experience for Girls und rief den Hashtag Play Like a Girl ins Leben. Der Hashtag geht auf ein Orgelvorspiel zurück, bei dem sie von einem Juror mal aufgefordert wurde, mehr wie ein Mann zu spielen. Mit ihrer sympathischen und authentisch euphorischen Art, ihren Konzerten und deren Musikauswahl hat sie es geschafft, das verstaubte Image der Orgel zu polieren und Menschenmassen dafür zu begeistern. Als Anna Lapwood im letzten Sommer ein Konzert im Kölner Dom ankündigte, standen sage und schreibe 13.000 Menschen in der Schlange, um sie zu hören. Um allen oder zumindest möglichst vielen gerecht zu werden, hat sie kurzerhand 2 Konzerte hintereinander gegeben. Bei uns hören wir Anna Lapwood mit gleich 2 spektakulären Orgelstücken. Das erste ist die Symphonie Concertante Opus 81 für Orgel und Orchester von Joseph Jongen. Jongen war ein belgischer Komponist, Organist und Pianist Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Er begann bereits mit 7 Jahren seine musikalische Ausbildung am Lütticher Konservatorium. Und als er im Alter von 19 seine erste Komposition veröffentlichte, hatte er eigentlich schon etliche Werke komponiert. 1897 gewann er den renommierten belgischen Prix de Rome, was ihm erlaubte, eine etwa 4-jährige Europareise durch Deutschland, Frankreich und Italien zu machen. Er studierte in Berlin, traf dort auch mit Richard Strauss zusammen, war kurz Chordirektor in Bayreuth, komponierte ein Violinkonzert in München und traf in Paris unter anderem Gabriel Fauré. Zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs übersiedelte Jongen nach London, wo er ein Streichquartett gründete und regelmäßig Klavier- und Orgelkonzerte gab. Zuletzt war er Professor am Königlichen Brüsseler Konservatorium. In Joseph Jongens Symphonie Concertante hört man immer wieder Einflüsse von César Franck, aber auch Wagner, Strauss oder Fauré. Es ist sicherlich sein bekanntestes Werk und es ist in jedem Sinne eine monumentale Orgelsymphonie. 1926 wurde Jongen von Rodman Wanamaker beauftragt, ein Stück für die Einweihung der erweiterten Orgel im Wanamaker-Kaufhaus in Philadelphia zu schreiben. Es handelte sich damals um die größte Orgel der Welt und sie gehört übrigens bis heute zu den größten spielbaren Orgeln weltweit. Mit ihren 28.750 Orgelpfeifen in 464 Reihen erstreckt sie sich über die 7 Stockwerke des Innenhofes des Kaufhauses und wird mit 6 Manualen gespielt. Das ist gewaltig, geradezu monströs. Und spätestens hier kann man verstehen, weshalb die Orgel die Königin der Instrumente genannt wird. Jongen war beeindruckt von der Größe und den damit verbundenen Klangmöglichkeiten des Instrumentes und wollte diese in seiner Komposition voll ausschöpfen. Nicht ohne Grund hat ein Freund Jongens einmal gesagt, dieses Werk müsse eigentlich Symphonie für 2 Orchester heißen, da das Klangspektrum der Soloorgel eigentlich ein 2. Orchester imitiert. Die Orgel bleibt über das gesamte Stück gleichberechtigter symphonischer Partner des Orchesters. Und beide Partner, das großbesetzte Orchester und die Orgel mit ihrem gesamten Klangspektrum, schöpfen durchweg alle Möglichkeiten aus. Von extrem lauten, monumentalen Tutti-Stellen bis hin zu fast unhörbaren leisen Klangflächen. Das Werk ist ein echter Orgelmarathon. Die Organistin spielt fast durchgehend und gerade der letzte Satz ist konditionell eine Herausforderung. Es gehört zu den anspruchsvollsten Orgelwerken schlechthin. Die Uraufführung der Symphoniekonzertante fand dann übrigens gar nicht auf der legendären Wanamaker-Orgel statt. Denn zum einen verzögerte sich die Fertigstellung des Instrumentes und zum anderen starb Rodman Wanamaker kurz zuvor unerwartet und so wurde das Konzert abgesagt und das Stück stattdessen in Brüssel uraufgeführt. Erst im Jahr 2008, also 80 Jahre nach der geplanten Uraufführung, wurde das Werk erstmals tatsächlich auf der dafür geschriebenen Wanamaker-Orgel in Philadelphia gespielt. Das Kaufhaus hieß bis zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits Macy's. Die Macy's-Filiale in Philadelphia wurde im vergangenen Jahr geschlossen. Die Zukunft der legendären Orgel ist leider noch nicht ganz geklärt. Anna Lapwood hat Youngens Orgelsymphonie übrigens im Dezember in der Royal Albert Hall gespielt. Und in einem kurzen Clip auf Instagram, den ich euch sehr empfehlen kann, schreibt sie dazu, dieses Stück zu spielen sei ein Bucketlist-Moment und sie ist geradezu besessen davon. Das Werk sei wie eine Kreuzung zwischen Rachmaninow, Strawinsky und Ravel mit einem Spritzer John Williams. Also, lasst euch beeindrucken von Anna Lapwood und einem Werk mit Klängen aus Spätromantik, Impressionismus und Filmmusik. Die zweite Orgelsinfonie, die Anna Lapwood mit den Nürnberger Symphonikern spielen wird, ist die Symphonie Nummer 3 C-Moll von Camille Saint-Saëns. Entstanden ist die Sinfonie 1885-86, also zu einer Zeit, in der Saint-Saëns bereits ein international gefeierter Musiker war. Komponist, Dirigent und vor allem einer der berühmtesten Organisten Europas. Franz Liszt soll über ihn gesagt haben, er sei der beste Organist der Welt. Den Auftrag zur Sinfonie erhielt Saint-Saëns von der Royal Philharmonic Society in London. Mit 51 war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere und betrachtete das Werk bewusst als Abschluss seines symphonischen Schaffens. Später soll er sinngemäß gesagt haben, mit dieser Sinfonie habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Die Uraufführung fand am 19. Mai 1886 in London statt. Saint-Saëns dirigierte selbst. Kurz darauf starb sein enger Freund Franz Liszt, dem er das Werk dann posthum widmete. Liszts Einfluss ist hörbar. In der monumentalen Anlage, der zyklischen Form, also dem Wiederkehren und Verwandeln von Themen und im großen, fast metaphysischen Anspruch des Stückes. Trotz ihres Namens und anders als das eben besprochene Stück von Youngen ist die Orgelsymphonie übrigens keine Orgelshow von Anfang bis Ende. Ganz im Gegenteil, die Orgel wird sehr gezielt eingesetzt. Saint-Saëns wollte sie nicht als Soloinstrument, sondern als klangliche Erweiterung des Orchesters nutzen. Ihr berühmtester Auftritt kommt erst im Finale. Und genau deshalb wirkt er auch so überwältigend. Eine weitere Überraschung: Im Orchester sitzen zwei Klaviere zu vier Händen. Viele Hörer bemerken sie gar nicht bewusst, weil sie oft rhythmisch und perkussiv im Gesamtklang aufgehen. Für eine Symphonie des 19. Jahrhunderts war das aber ausgesprochen ungewöhnlich. Auch formal geht Saint-Saëns neue Wege. Statt der klassischen vier Sätze gibt es zwei große Teile, in denen jeweils mehrere Satztypen miteinander verschmelzen. Das Werk wirkt dadurch wie ein einziger großer Spannungsbogen. Inhaltlich wird die Symphonie oft als Reise vom Dunkel ins Licht beschrieben, vom düsteren C-Moll des Beginns hin zum strahlenden C-Dur-Finale, das fast schon choralartig wirkt, feierlich, triumphal, zeitlos. Dieses Finale ist so eindrucksvoll, dass es bis heute gerne in Filmen, Trailern oder Werbespots verwendet wird, immer wenn es um Erhabenheit oder große Momente geht. Bei der Uraufführung war das Publikum begeistert, die Kritik allerdings gespalten. Manche empfanden das Werk als zu bombastisch. Heute gilt es unumstritten als Höhepunkt der französischen Romantik und als eine der eindrucksvollsten Symphonien des 19. Jahrhunderts. Saint-Saëns selbst schrieb danach keine weitere Symphonie mehr. Und vielleicht passt das ganz gut, denn mit der Orgelsymphonie hat er ein Werk geschaffen, das bis heute genau das tut, was große Musik tun soll. Sie überwältigt, sie bewegt und sie bleibt im Gedächtnis. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Dieses Mal sage ich nicht, wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann kommt doch ins Konzert, denn wie gesagt, es ist seit Monaten ausverkauft. Aber all den Glücklichen, die bereits eine Karte haben, wünsche ich ganz viel Freude und Begeisterung bei diesem geradezu epischen Programm. Und besucht mich am Samstag, dem 24. Januar im Foyer der Meistersingerhalle bei der Einführung Auftakt Konzert im Gespräch. Denn da werde ich aller Voraussicht nach Anna Lapwood selbst bei mir zu Gast haben. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr mich dann starstruck wie einen Teenager erleben. Ich jedenfalls freue mich ganz besonders darauf.